NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Beim Zusammenstoß zweier Züge im italienischen Apulien hat es viele Todesopfer gegeben. In London hat Cameron zum letzten Mal sein Kabinett einberufen und aller Augen sind bereits auf Theresa May gerichtet. Dazu auch unser Kommentar. Die Euro-Finanzminister haben Sanktionen gegen die Defizitsünder Spanien und Portugal ermöglicht und Edeka darf Kaiserstengelmann doch nicht übernehmen, hat heute das Oberlandesgericht Düsseldorf geurteilt. In Süditalien, in Apulien, nahe der Hafenstadt Bari, da hat es ein schweres Zugunglück gegeben. Zwei Personenzüge sind auf einer eingleisigen Strecke frontal zusammengestoßen. Bisher ist von 20 Toten und Dutzenden Verletzten die Rede. Einzelheiten von unserem Korrespondenten aus Rom, Philipp Greiner.
Dem italienischen Regierungschef Renzi war vor allem daran gelegen, den Familien sein Mitgefühl auszusprechen. Und andererseits wird es eine Untersuchung geben. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, wer verantwortlich ist, aber wir werden nicht ruhen, bis über das, was geschehen ist, Klarheit herrscht. Früh am Nachmittag trat auch Massimo Mazzilli vor die Mikrofone, der Bürgermeister von Corato, der 50.000 Einwohnerstadt, von der aus einer der Züge losgefahren war. Er empfindet es als bitter, dass der zweigleisige Ausbau der Unglücksstrecke schon angegangen worden ist. Da werden endlich sehr große Investitionen getätigt. Die Strecke soll verbessert werden. Und die Arbeiten zum Ausbau Corato Andrio sind schon ausgeschrieben. Am späten Nachmittag traf dann Verkehrsminister Del Rio aus Rom am apulischen Unglücksort ein. Erstmal, sagte er nach der Beileidsbekundung für die Hinterbliebenen, sei den Rettungskräften zu danken. Das war ein großer und schneller Einsatz, der der Rettung vieler galt. Denn das war wirklich ein Unglück von enormem Ausmaß. Und auch Verkehrsminister Del Rio sagte eine eingehende Untersuchung zu. Was die enormen Dimensionen des Unglücks angeht, so kann eine Bilanz der Opfer noch immer nicht gezogen werden. Zwar dürften sich in den beiden Zugwracks keine menschlichen Überreste mehr finden, sodass es bei den gut 20 geborgenen Leichen bleibt. Aber von den Dutzenden Verletzten, die in die Krankenhäuser der Umgebung gebracht worden sind, schweben einige noch in Lebensgefahr. Es ist auf den Bildern aus Apulien kaum noch zu erkennen, dass die beiden Züge aus insgesamt 8 Wagen bestanden. Nur 2 davon sehen unbeschädigt aus. Die Zusammengestoßenen im Zentrum des Trümmerfelds sind nur mehr ein Blech- und Schrottknäuel. Die 2 Züge waren ziemlich genau in der Mitte zwischen 2 Bahnhöfen zusammengestoßen, die ungefähr 10 Minuten voneinander entfernt sind. Mit so hoher Geschwindigkeit, dass ein Augenzeuge sagt, an der Unfallstelle sehe es aus wie nach einem Flugzeugabsturz. Die Eisenbahngesellschaft, die die Strecken nördlich von Bari seit Jahrzehnten bedient, genießt in Italien ähnliches Vertrauen wie die staatlichen Ferrovie. Ministerpräsident Renzi hat einen Mailand-Besuch verkürzt, um sich am Abend an den Unglücksort zu begeben.
Der britische noch Premierminister David Cameron muss jetzt ganz schnell umziehen. Denn schon morgen übernimmt die derzeitige Innenministerin Theresa May seinen Posten als Regierungschefin und damit den Amtssitz Downing Street No. 10. Das alles kam gestern viel schneller als erwartet, wie so vieles in Großbritannien seit dem Brexit-Votum. Theresa May drückt ihrerseits politisch aufs Tempo. Einer ihrer meistzitierten Sätze zurzeit ist »Brexit bleibt Brexit«. Aus London, Thorsten Huhn.
The premiership of David Cameron is drawing to a close.
Die Amtszeit von Premierminister Cameron geht zu Ende. So beginnt der BBC-Reporter seinen Bericht. Morgen wird Cameron zur Königin gehen und seinen Rücktritt einreichen. Heute Vormittag tagte das Kabinett zum letzten Mal unter seiner Leitung. Da gab es viel Lob für Cameron. So sagte Gesundheitsminister Jeremy Hunt, es gab eine wundervolle Würdigung der Arbeit des Premierministers von Theresa May und George Osborne. Im ganzen Kabinett herrschte ein Gefühl des Stolzes über das, was Cameron in den letzten 6 Jahren erreicht hat. Der erste Möbelwagen ist heute schon in No. 10 Downing Street vorgefahren. Der Auszug des scheidenden Premierministers hat damit begonnen. Morgen wird er die Wohnung endgültig verlassen. Und seine Nachfolgerin, Theresa May, die bisherige Innenministerin, wird einziehen. Mit ihr rückt zum zweiten Mal nach Margaret Thatcher eine Frau an die Spitze der britischen Regierung, nachdem sie ihre Konkurrenten aus der konservativen Partei aus dem Rennen geschlagen hat. Schottland-Minister David Mandell freut sich schon auf die neue Regierungschefin. Ich bin sehr optimistisch und ich habe großes Vertrauen in Mrs. May. Sie wird eine großartige Premierministerin für dieses Land sein. Jemand Neues kann das Land wieder vereinen und die schwierige Aufgabe erledigen, den Brexit zu verhandeln. Theresa May ist 59 Jahre alt. Sie sitzt seit 1997 im Parlament und ist seit 6 Jahren Innenministerin. Sie gilt als starke, kämpferische und durchsetzungsfähige Politikerin. Die EU muss sich bei den Austrittsverhandlungen auf eine starke Verhandlungspartnerin einstellen. Gestern sagte sie zu den 3 wichtigsten Punkten ihres Wahlkampfes: Erstens die Notwendigkeit für eine starke Führung, die uns durch wirtschaftlich und politisch schwierige und unsichere Zeiten leitet. Dann die Notwendigkeit, beim Verlassen der EU den für Großbritannien besten Deal auszuhandeln und für uns eine neue Rolle in der Welt zu finden. In London wird nun über die Zusammensetzung des neuen Kabinetts spekuliert. Wird May auch die stärksten Befürworter eines EU-Austritts mit in die Regierung nehmen, um sie einzubinden? Das wären vor allem Boris Johnson und Michael Gove. Der erfahrene langjährige konservative Minister Kenneth Clark sieht eine schwierige Zeit für May kommen. Sie wird Probleme haben, die miteinander kämpfenden Teile der Partei zusammenzubringen. Sie muss ihre eigenen Vorstellungen, mit wem sie im Kabinett zusammenarbeiten möchte, zusammenbringen mit dem Wunsch, die Partei zu einigen. Morgen also kommt der Wechsel von Cameron zu May. Der scheidende Premier hat über seine Nachfolgerin gesagt, sie sei die richtige Person, um das Land durch die bevorstehenden schwierigen Zeiten zu führen.
Aus London war das Thorsten Huhn. Theresa May, die designierte Ministerpräsidentin, wird also morgen ins Amt eingeführt und aus der Europäischen Union, da bekommt sie bereits einen gewissen Druck. So verlangte etwa Angela Merkel, sie müsse umgehend klarstellen, wie das Verhältnis der Briten zur EU künftig aussehen soll. Wie Theresa May Großbritannien führen will, darüber gibt es bisher nur Mutmaßungen. Klar ist aber, dass sie vor einer riesigen Herausforderung steht. Jens-Peter Marquardt kommentiert.
Die Männer haben das EU-Referendum an die Wand gefahren. Eine Frau wird es jetzt richten müssen. David Cameron wollte das Land eigentlich in der Europäischen Union halten, hat sich aber grandios verschätzt und macht sich jetzt trällernd aus dem Staub. Und die auf den Brexit gesetzt haben, sind verschwunden. Das Großmaul Boris Johnson wollte die Herkulesaufgabe nicht übernehmen. Sein Brutus Michael Gove hat sich unmöglich und damit unwählbar gemacht. Der Rechtspopulist Nigel Farage ist in der falschen Partei und will nun, nachdem er das Land zum Brexit getrieben hat, lieber das Leben genießen. Am Ende blieb dann nur eine Frau übrig, Theresa May. Irgendwie ist das ein bekanntes Muster. Frauen müssen das von Männern angerichtete Chaos aufräumen. Angela Merkel übernahm die Führung der CDU, als ein unbelehrbarer Helmut Kohl die Partei in eine existenzbedrohende Spendenaffäre gestürzt hatte. Margaret Thatcher übernahm in Großbritannien das Kommando, als das Land im Streikchaos zu versinken drohte, angerichtet von übermächtig erscheinenden Gewerkschaftsführern, Männern natürlich. Kleinigkeiten im Vergleich zu der Herausforderung, vor der jetzt Theresa May steht. Dem Land droht durch den angekündigten Brexit eine schwere Wirtschaftskrise. Und es gibt kein Vorbild für den Brexit. Noch nie hat ein Land die EU verlassen. Großbritannien und die Europäische Union betreten ein Stück Neuland, in dem viele Abgründe und Fallstricke drohen. Die Versprechen der Austrittsfreunde in Großbritannien werden sich schnell als Lügen herausstellen und trotzdem könnte der Brexit in anderen EU-Ländern Nachahmer finden. Für alle Seiten wäre es also am besten, wenn die britische Regierung unter Theresa May den Austritt abblasen würde. Sie hat das aber ausgeschlossen, aus guten Gründen. 72% der wahlberechtigten Briten haben beim Referendum abgestimmt, mehr als bei der Parlamentswahl. Und 52% von ihnen haben für den Brexit gestimmt. Das ist ein klares Votum. Dieses zu ignorieren, kann sich kein Politiker leisten, zumindest jetzt nicht. Denn das Vertrauen der Bürger in ihre Politiker, schon jetzt schwer angeschlagen, würde durch die Missachtung dieses Volksentscheids vollends ruiniert. Also wird Theresa May den schweren Weg zum Brexit gehen. Aber dieser Weg wird lang dauern und vielleicht bietet sich am Ende doch noch eine Möglichkeit abzubiegen oder umzukehren. Wenn das Referendum weit genug zurückliegt und die Menschen erleben, dass allein schon die Aussicht auf einen Ausstieg aus der EU Jobs und Lebensqualität kostet. Insofern ist es gar nicht so dumm, wenn Theresa May jetzt erst einmal auf die Bremse tritt und den Austrittsprozess erst im kommenden Jahr in Gang setzen will. mögen die EU-Partner auch noch so jaulen. May ist ein Politprofi, sie ist hart und zielstrebig, aber auch unideologisch und pragmatisch. Und genau wie Angela Merkel eine Pastorentochter, das könnte doch schon mal eine gemeinsame Basis für die Beziehung der beiden sein. Denn von Merkel und May wird in den kommenden Monaten viel abhängen. Von der Beziehung zwischen der mächtigsten Frau Europas und der zur Rettung Großbritanniens angetretenen neuen Premierministerin. Sie müssen jetzt den Scherbenhaufen zusammenkehren, den Männer hinterlassen haben. Merkel hat darin immerhin schon Erfahrung.
Gespanntes Warten auf Theresa May als britische Ministerpräsidentin. Jens-Peter Marquardt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Brexit stand heute auch auf der Tagesordnung der Euro-Finanzminister. Zusätzlich haben sie eine Entscheidung getroffen, die sie bisher vermieden hatten. Sie haben den Weg freigemacht für Strafen gegen Spanien und Portugal, weil die eine Grundregel der Eurozone verletzt hatten und ihre Neuverschuldung über 3% ihrer Wirtschaftsleistung hochgetrieben. Das hatten schon vorher andere Staaten getan, aber bisher hatte die Kommission Sanktionen nicht eingeleitet. Zum Finanzministertreffen aus Brüssel, Ralf Sina.
Der Brexit beherrschte das EU-Finanzministertreffen in Brüssel. Viele von ihnen wünschen sich, dass der Austrittsantrag der Briten ähnlich schnell erfolgt wie der Premierministerwechsel in London, damit endlich Klarheit herrscht und die Nach-Brexit-Verhandlungen beginnen können.
We must not waste time.
Wir dürfen keine Zeit verlieren, appelliert EU-Währungskommissar Moscovici am Rande der Finanzministerrunde in Brüssel. Wolfgang Schäuble sieht zwar seit dem Brexit-Schock eine wachsende Europa-Akzeptanz in Deutschland, weil man den Wert der europäischen Einigung zunehmend begreife. Gleichzeitig mahnt der Bundesfinanzminister, die EU-Institutionen in Brüssel nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern die nicht auf Großbritannien begrenzte Botschaft des Referendums ernst zu nehmen.
Und was man, ob man es liebt oder nicht, auch hier in Brüssel, auch in diesen heiligen Hallen zur Kenntnis nehmen muss, weswegen ich schon vor dem Referendum in Berlin gesagt habe, egal wie das ausgeht, werden wir nicht einfach so weitermachen können, sondern wir müssen ein bisschen besser begreifen, warum wir immer mehr Vertrauen verlieren.
Doch diesmal hat die EU-Kommission ihre Ankündigung wahrgemacht. Sie hat das Strafverfahren gegen Spanien und Portugal eröffnet. Und die Finanzminister haben zugestimmt.
Sie haben beide ihre Haushaltsziele deutlich verfehlt,
betont Schäuble mit Blick auf Spanien und Portugal. Und jetzt müssen Madrid und Lissabon sehr schnell der EU-Kommission signalisieren, ob sie Mindestlöhne reduzieren, Steuern erhöhen und die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst verlängern. Oder ob sie an ihrer Schuldenpolitik des vergangenen Jahrzehnts weiter festhalten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat durchaus Verständnis für den Vorwurf aus Lissabon, die EU messe mit zweierlei Maß. Das wirtschaftlich kleine Portugal bekomme die gelbe Karte, während das große Frankreich ungestraft sein Schuldenspiel spielen dürfe.
Es gibt den Vorwurf, es gibt ja auch Reden, die Kommissionspräsidenten halten.
So begründet Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Nachsicht seiner Kommission gegenüber Paris mit dem lakonischen Hinweis, Frankreich sei eben Frankreich. Doch nicht nur um Staatsschulden ging es heute bei den EU-Finanzministern in Brüssel, sondern auch um die Kredite in den Bilanzen italienischer Banken, die voraussichtlich niemals zurückgezahlt werden. Wo war da eigentlich Europas Bankenaufsicht? Fragt Wolfgang Schäuble ratlos in Brüssel und warnt gleichzeitig vor dem Hang deutscher Banker, eine italienische Bankenkrise herbeizureden, damit es wieder ein Rettungsprogramm auf Steuerzahlerkosten gibt.
Das Gerede hilft nicht und deswegen wundere ich mich, wenn ausgerechnet aus dem Bankensektor solche Stimmen kommen.
Jetzt müsse man erst einmal das Ergebnis des Bankenstresstests mit Blick auf Italien abwarten, rät Wolfgang Schäuble. Und nicht vorschnell für Rettungstöpfe auf Steuerzahlerkosten plädieren, statt zunächst einmal die Aktionäre und Anleihegläubiger der italienischen Banken zur Verantwortung zu ziehen.
Das südchinesische Meer gehört zum Pazifischen Ozean, aber keineswegs ausschließlich zu China. Unter anderem haben hier auch Vietnam, Malaysia und die Philippinen Hoheitsgewässer und teilweise Inseln. China aber beansprucht einen großen Teil der Fläche für sich. Auf dem Meeresgrund werden große Öl- und Gasvorkommen vermutet. Die Philippinen haben in dem Streit das internationale Schiedsgericht in Den Haag angerufen und das hat heute sein Urteil gesprochen. Aus Den Haag, Ludger Kazmierczak.
Deutlicher hätte dieser Schiedsspruch nicht ausfallen können. Chinas Ansprüche auf mehr als 80% des rohstoffreichen Gewässers seien nicht rechtmäßig, urteilten die Richter. Weite Teile des südchinesischen Meeres, die die Volksrepublik seit Jahrzehnten für sich beanspruche, lägen in der Wirtschaftszone der Philippinen. Nicht chinesische, sondern philippinische Fischer hätten daher traditionell das Recht, in diesen Abschnitten des Ozeans auf Fang zu gehen. Dass China sich bei der Grenzziehung in diesem Teil des Pazifiks auf eine Seekarte aus den 40er Jahren beruft, sei historisch nicht gerechtfertigt, heißt es in dem nur schriftlich vorliegenden Urteil. Nicht nur wegen der Fischbestände und Rohstoffe gilt das südchinesische Meer als wichtiges Territorium, auch als Handelsroute ist das Gewässer von großer Bedeutung. In der Den Haager Entscheidung ging es auch um die Frage, ob die von China teilweise zu militärisch genutzten Inseln ausgebauten Felsen und Sandbänke tatsächlich als Inseln zu betrachten sind. Denn daraus würde sich der Anspruch auf eine 200 Seemeilen große Wirtschaftszone rund um jedes Eiland ableiten. Doch für die künstlich aufgeschütteten Flächen, so die 5 Richter des Schiedshofes, gelte dieser Anspruch nicht. Während China schon im Vorhinein angekündigt hatte, die richterliche Entscheidung ignorieren zu wollen, begrüßte die philippinische Regierung das Urteil. Zugleich rief sie zur Zurückhaltung auf. Manila hat Angst vor weiteren Spannungen in der Region und vor einer Zuspitzung des Konflikts mit Peking. Die Beschlüsse des Schiedshofes sind zwar rechtlich bindend, es gibt aber keine Möglichkeit, ihre Umsetzung zu erzwingen. Neben den Philippinen erheben auch Vietnam, Taiwan, Malaysia und Brunei Gebietsansprüche im südchinesischen Meer.
Es wäre eine Elefantenhochzeit der Supermarktketten gewesen. Edeka wollte Kaisers Tengelmann übernehmen, ein defizitäres Unternehmen mit 16.000 Beschäftigten. Sowas muss das Kartellamt entscheiden und in diesem Fall hat es das abgelehnt. Aber Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte die Fusion genehmigt, eine sogenannte Ministererlaubnis. Das durfte er nicht, hat heute das Oberlandesgericht Düsseldorf geurteilt. Einzelheiten von Jörg Marksteiner.
Es ist nur eine vorläufige Entscheidung in einem Eilverfahren, die Düsseldorfer Richter heute getroffen haben. Doch sie kann das endgültige Aus für die Supermarktfusion bedeuten und die Zerschlagung der Kette mit dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Bei Tengelmann war heute jedenfalls von einer Wende die Rede. Man habe die Entscheidung mit großer Bestürzung aufgenommen, hieß es. Und Edeka teilte mit, man wolle jetzt erst einmal prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten noch bestehen. Damit bleibt unklar, was aus den 16.000 Mitarbeitern in den noch 430 Supermärkten wird. Viele hatten in einer Fusion mit Edeka das kleinere Übel gesehen und auf eine Komplettübernahme als gesamte Kette gehofft, wie dieser Betriebsrat.
Er befürwortet eine Übernahme im Ganzen. Also das heißt, dass das Unternehmen als Ganzes veräußert wird, weil wir befürchten, wenn es in die Einzelverwertung oder in die Zerschlagung des Unternehmens geht, können wir wesentlich weniger Arbeitsplätze sichern, wie wir es jetzt können.
Doch mit dem Beschluss der Düsseldorfer Richter ist die Ministererlaubnis erst einmal bis auf Weiteres außer Kraft und die Übernahme damit gestoppt. Die Richter waren ziemlich deutlich. Schon eine vorläufige Prüfung habe ergeben, dass die umstrittene Ministererlaubnis aus mindestens 6 Gründen rechtswidrig sei. Auf 33 Seiten zerpflücken sie die Argumente von Bundeswirtschaftsminister Gabriel. So habe er zwar die Jobs bei Kaisers Tengelmann sichern wollen, aber zum Beispiel nicht geprüft, ob stattdessen bei Edeka Stellen gestrichen werden. Noch schwerer wiegt der Vorwurf der Befangenheit, weil Gabriel in der entscheidenden Phase des Verfahrens Geheimgespräche mit den Chefs von Edeka und Tengelmann geführt habe. Und zwar wenige Wochen nach der öffentlichen Verhandlung mit allen Beteiligten. Dadurch könne man den Eindruck gewinnen, er sei nicht mehr neutral und entscheide nicht mehr objektiv. Das sei völlig absurd, findet der Wirtschaftsminister. Er wies die Vorwürfe am Nachmittag zurück. Solche Gespräche mit den Beteiligten seien üblich, möglich und zulässig, hieß es in einer Mitteilung seines Ministeriums. Und es stimme auch nicht, dass es kein transparentes, objektives und faires Verfahren gegeben habe. Dennoch musste Gabriel heftige Kritik einstecken von den Grünen, der FDP und der CDU. Von Super-GAU, Riesenfehler und schwerer Niederlage war die Rede. Unterstützung bekam der Minister dagegen von der Gewerkschaft Verdi, die das Urteil heftig angriff. Sie fürchtet, wie der Wirtschaftsminister, dass damit der Supermarktkette nun wieder die Zerschlagung und der mögliche Einzelverkauf der Supermärkte drohen könnte. In einem solchen Fall drohe nämlich der Verlust von bis zu 8.000 Stellen, hatte es während des Verfahrens zur Ministererlaubnis mehrfach geheißen. Während sich für die Läden in Berlin und Bayern wohl leicht Interessenten finden würden, heißt es in der Branche, drohe vor allem vielen der schlecht laufenden Läden in Nordrhein-Westfalen in einem solchen Fall wohl die Schließung. Tengelmann-Eigentümer Karl Erivan Haub hatte bereits deutlich gemacht, dass er ein komplettes Gerichtsverfahren nicht mehr abwarten wolle. Das würde die seit 15 Jahren verlustreiche Supermarktkette wirtschaftlich nicht mehr durchhalten. Wie es genau weitergeht, wollte er heute noch nicht sagen. Immerhin, die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die seit März laufenden Tarifverhandlungen für die Übernahmedetails zu Edeka erst einmal weiterzuführen wie gehabt, trotz des heutigen Beschlusses.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Ton zwischen Berlin und Ankara wird immer schärfer. Die türkische Regierung hatte Ende Juni einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten die Reise zur türkischen Luftwaffenbasis Incirlik und zu den dort stationierten Bundeswehrsoldaten verweigert. Das war vermutlich eine Reaktion auf die Armenien-Resolution des Bundestages. Anfang Juli reiste dann Verteidigungsministerin von der Leyen persönlich nach Incirlik, aber ohne Abgeordnete. Bundestagspräsident Norbert Lammert ist nun so erbost, dass er nicht mehr ausschließt, die deutschen Soldaten ganz einfach abzuziehen. Reaktionen aus Berlin von Christoph Brössel.
Es herrscht Einigkeit. Alle im Bundestag vertretenen Parteien fordern, dass die Abgeordneten die deutschen Soldaten in Incirlik besuchen dürfen. Tobias Lindner, der für die Grünen im Verteidigungsausschuss sitzt.
Das Mandat in Incirlik steht ja am Jahresende zur Verlängerung an. Das ist ja nur für ein Jahr erteilt. Und im Moment ist es für mich schwer vorstellbar, wie im Dezember der Bundestag dann so ein Mandat verlängern würde, wenn bis dahin die Kuh nicht vom Eis ist.
Von Kühen will Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, nicht sprechen, meint aber etwas Ähnliches, wenn er der Süddeutschen Zeitung sagt, jeder müsse wissen, dass die Soldaten dort, wo sie nicht willkommen sind, nicht dauerhaft bleiben werden. Es müsse deutlich gemacht werden, dass der Bundestag dem Einsatz deutscher Soldaten im Ausland grundsätzlich nur zustimme, wenn sie im Rahmen internationaler Missionen dort gebraucht würden und willkommen seien, sagte Lammert. Die Linkspartei fordert Konsequenzen sofort. Die Bundeswehr solle abziehen, nicht erst im Herbst oder Winter, teilte Fraktionschefin Sarah Wagenknecht mit. Eine Parlamentsarmee ohne parlamentarische Kontrolle könne es nicht geben. Die Bundesregierung dürfe sich nicht weiter in der Außenpolitik von einem Erpresser und Terrorpaten abhängig machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erneuerte ihre Aussage vom Wochenende, dass die Parlamentarier nach Incirlik reisen sollen.
Erstens, wir sind eine Parlamentsarmee, das heißt, unsere Mitglieder des Deutschen Bundestages müssen die Möglichkeit haben, auch ihre Soldaten, die außerhalb Deutschlands ihren Dienst tun, zu besuchen. Und zweitens, es hat ein erstes Gespräch gegeben und es wird weitere Kontakte geben. Und dann schauen wir, wie die Lösung aussieht.
Die SPD würde gerne den Druck erhöhen. Der verteidigungspolitische Sprecher Rainer Arnold sagte, er verstehe die türkische Politik nicht. Er drohte der Regierung in Ankara, dass der Bundestag einer Verlegung weiterer Airwax-Maschinen in die Türkei nicht zustimmen könnte. Ein entsprechendes Mandat könnte im Herbst in den Bundestag eingebracht werden. Die Bundeswehr unterstützt die Koalition von Nationen, die gegen die Terrororganisation Islamischer Staat kämpfen, mit mehreren Tornado-Aufklärungsmaschinen. An den Einsätzen ist die NATO als Bündnis nicht beteiligt. Außerdem fliegen Airwax-Flugzeuge bereits über der Türkei und dem Mittelmeer. Weitere NATO-Flugzeuge sollen dazukommen.
Igel-Leistungen. So heißen richtig nett die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen. Das sind Untersuchungen oder Behandlungen, die die Krankenkassen nicht bezahlen. Patienten müssen dafür selber in die Tasche greifen. Jetzt hat der medizinische Dienst der Krankenkassen diese Igel-Leistungen genauer angeschaut und hat sie bewertet. Ergebnis: Nicht immer ist das Geld dafür gut angelegt. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Christiane Rock von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weiß, wie Patienten im Dickicht medizinischer Therapiemöglichkeiten den Überblick verlieren können. Vor allem dann, wenn sie in der Arztpraxis privat dafür bezahlen sollen.
Ganz besonders häufig ärgern sich eben Patienten über eine fehlende oder unzureichende Aufklärung vor Erbringung dieser Leistung, aber auch Druck und Angstmache.
Ein gutes Beispiel für diesen Druck sei, sagt Rock,
dass Patienten ihr Nein zu einer IGE-Leistung schriftlich bestätigen sollen.
Und das ist eine der häufigsten Beschwerden, die die Verbraucherzentrale auf ihrem Portal igelärger.de ausgewertet hat. Knapp 2000 Klagen von Patienten in 2 Jahren, die auch Eingang fanden in den aktuellen Igel-Monitor der Krankenkassen. Individuelle Gesundheitsleistungen, die nicht im gesetzlichen Katalog stehen, für die Versicherte zusätzlich ins Portemonnaie greifen, wenn sie denn wollen. Und mit dem Willen ist es so eine Sache.
Um es ganz offen und plakativ zu sagen, also wenn Sie in manche Arztpraxen gehen, dann wissen Sie, dass Sie hier auf dem Igel-Basar angekommen sind.
Beklagt Peter Pick, Geschäftsführer des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, die Entwicklung. Ob Lasertherapien bei Krampfadern, Früherkennung von Prostatakrebs oder auch die Messung des Augeninnendrucks sinnvoll sind. Darüber gibt die Therapieliste in der Praxis häufig keine seriöse Auskunft. Mit dem Ergebnis, jeder zweite Patient nutzt zwar die Angebote, aber
die Patienten fühlen sich verunsichert und von den Ärzten unzureichend aufgeklärt.
Und so haben die Experten insgesamt 41 Selbstzahlerleistungen unter die Lupe genommen, mit einem ernüchternden Ergebnis. Der überwiegende Teil habe entweder keinen wirklichen Nutzen oder schadete sogar.
17 Untersuchungs- und Behandlungsmethoden wurden mit negativ oder in tendenziell negativ eingestuft. Das heißt, wir bewerten den Schaden größer als den Nutzen der Maßnahmen.
Aktuell sind die Experten der Frage nachgegangen, die viele werdende Eltern umtreibt, ob sie ihr ungeborenes Baby im Mutterleib häufiger im Ultraschall sehen sollten, als das die Krankenkassen bezahlen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und Fehlbildungen auszuschließen. Michaela Eickermann, Igel-Monitor-Expertin, hat entsprechende Studien ausgewertet und eine gute Nachricht.
Wer gerne mehr Ultraschalluntersuchungen Anspruch nehmen möchte, kann das tun, ohne sich sorgen zu müssen, dem Kind damit zu schaden. Wer dies jedoch nicht tun möchte oder eben nicht tun kann, muss ebenfalls kein schlechtes Gewissen haben und kann zuversichtlich sein, dass er mit der Basis Schwangerenvorsorge, die eben angeboten wird, entsprechend beruhigt durch die Schwangerschaft gehen kann.
Die Ärzte selbst haben sich zu den Ergebnissen des Igel-Monitors heute auch geäußert. Sie wollen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Im individuellen Fall, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung, könnten Igel-Angebote auch sinnvoll sein. Natürlich müsse der Patient ausreichend Zeit haben, entscheiden zu können.
Was bringt eine Mutter dazu, ihre Kinder umzubringen? Ein Strafprozess soll ja vorrangig klären, ob der Tatvorwurf bewiesen werden kann oder nicht und wie das Strafmaß ausfällt. Das Warum ist aber die Frage, die sich bei dem Verfahren in Coburg in Nordbayern unweigerlich aufdrängt. Angeklagt ist eine 45-jährige Frau, die im Laufe von 10 Jahren 8 ihrer Babys unmittelbar nach der Geburt getötet haben soll. Heiner Grämer berichtet.
Die kleinen Leichen versteckte sie luftdicht verpackt innerhalb der Wohnung ihrer Familie im oberfränkischen Wallenfels. Mehr durch Zufall wurden die kleinen Leichen Mitte November vergangenen Jahres entdeckt, die Frau kurz darauf festgenommen. Seitdem saß sie in Untersuchungshaft. Die Anklage lautete nun auf Mord. Ihr 55-jähriger Ehemann wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Am ersten Prozesstag blieben viele Fragen offen. Zwar räumte die Angeklagte in einer von ihrem Anwalt verlesenen Erklärung die Tötung ihrer neugeborenen Kinder ein. Wie viele letztlich aber lebend zur Welt kamen, könne sie nicht sagen. Schrien sie, habe sie sie fester in Handtücher gewickelt und anschließend versteckt. Sie sei wie in einem Rauschzustand gewesen, bei jeder neuen Geburt. Mord aus niederen Beweggründen oder eine unzurechnungsfähige Frau. Die beiden Angeklagten wollen zur Sache nicht weiter aussagen und deshalb erhofft man sich nun Aufklärung durch weitere Zeugen. Vor allem durch die 3 Gutachter, die am kommenden Donnerstag gehört werden sollen. Am Freitag stehen dann die Plädoyers an und schon kommende Woche am Mittwoch wird mit einem Urteil gerechnet.
Als der Fußball-Weltmeister Deutschland am vergangenen Donnerstag im Halbfinale gegen Frankreich aus der Fußball-Europameisterschaft geflogen ist, da haben böse Zungen ganz schnell eine ganz bestimmte Frage gestellt. Wird Jogi Löw weiter Trainer der deutschen Nationalelf bleiben? Sein Vertrag läuft noch bis 2018. Für DFB-Chef Reinhard Grindel war sofort klar, an der weiteren Zusammenarbeit mit Löw bis zur Fußball-WM 2018 dürfte es eigentlich keinen Zweifel geben. Heute hat sich auch Löw geäußert. Das Ergebnis kennt Nicole Rautenberger.
Die Spekulationen haben ein Ende. Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Das hat er heute dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel am Telefon mitgeteilt. Demnach erfüllt er seinen Vertrag, der bis 2018 läuft. Das nächste große gemeinsame Ziel ist also die Weltmeisterschaft in Russland. Joachim Löw äußerte sich in dem Gespräch auch nochmals positiv zum Auftreten der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich. Trotz des Ausscheidens im Halbfinale meint er, das Team hat insgesamt nicht enttäuscht, es hat großes Potenzial und es wird allen noch viel Freude machen. Am 4. September startet die Mannschaft in Oslo gegen Norwegen in die Qualifikationsrunde zur WM 2018.
Das war das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.